Ja, wollen wir wieder den zweiten Timotheusbrief aufschlagen miteinander. Und ich möchte uns noch einmal aus dem ersten Kapitel von Vers 9 lesen und lese bis zum Ende des Kapitels durch. Also 2. Timotheus Kapitel 1 von Vers 9 bis Vers 18. Und dann schließen wir auch die Fenster wieder. Paulus spricht hier über die Rettung. Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Bis dahin sind wir gekommen und jetzt kommt der neue Text, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin überzeugt, dass er, und damit meint er den Herrn, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster, Worte an den Timotheus, der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Phygelus und Hermogenes. Der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat, sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Wir schließen jetzt erstmal die Fenster wieder und dann bete ich noch mit uns. Lieber Herr, wir wollen dir das Wort, was wir jetzt gelesen und gehört haben, hinlegen. Wir bitten dich, Herr, gebrauche du es und lass es in unseren Herzen durch dein Wirken Frucht bewirken, in unserer Erkenntnis deiner selbst, aber auch in dem Verständnis unserer Nachfolge. Ja, verändere unser Herz weiter. O Herr, dein Wirke, darauf sind wir angewiesen beim Hören, beim Reden. Wir bitten dich um deine Hilfe und um deine Leitung. Wir legen uns in deine Hände, Herr. Amen. Ich möchte noch einmal zumindest den 11. Vers und den 12. Vers mit uns lese, bevor ich nun auch mit der Predigt beginne. Vers 11 und Vers 12 lese ich uns noch einmal vor. Paulus spricht von sich und erklärt uns etwas über seinen Dienst. Zugleich aber bekommen wir auch einen Einblick über das Werk des Herrn Jesus Christus, der hier der eigentlich Handelnde ist, weil er den Paulus eingesetzt hat. Also, Paulus spricht von sich und seinem Dienst, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, sein Gefängnis und was sonst an Leiden in seinem Dienst alles er erfahren hat. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, dass also er, der Herr, mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Wir blicken auf Paulus und seinen Dienst, aber wir blicken auch auf den Herrn Jesus Christus und sein Werk, welches er durch den Paulus getan hat. Wir wollen es tun, indem wir zuallererst einmal die Aufgabe uns ansehen, die der Paulus auch bekommen hat vom Herrn. Seine Aufgaben. Sie werden uns geschildert in Vers 11. Da heißt es also, ich bin eingesetzt worden. Das ist das allererste, was also der Paulus uns erklärt. Das steht noch vor dem, was er als Dienst dann auch bekommen hat. Er wurde eingesetzt, hingestellt. Und der ihn eingesetzt und hingestellt hat, das ist der Herr selbst. Und jetzt blicken wir auf einen Apostel und wir wissen, dass die Apostel Menschen waren, die vom Anfang an des Werkes des Herrn Jesus Christus mit dabei sein mussten und bis zum Ende nun auch, bis zur Auferstehung und Himmelfahrt ihn begleiten mussten. Paulus gehört auch noch mit dazu, als jemand, dem der Herr selber erschienen ist. Aber wir haben heute keine Apostel mehr. Das wissen wir. Aber wir haben immer noch einen Herrn, der einsetzt. Ich möchte euch anhand von einem Beispiel das erklären, was ich damit meine, sodass wir ganz Gutes für uns auch anwenden können. Im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel, spricht Paulus von der Gemeinde und Gottes Handeln in dieser Gemeinde. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 18. Da sagt er Folgendes. 1. Korinther 12, Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, eingesetzt, hingestellt, wie er wollte. Gott setzt auch heute ein. Und er macht es immer, wenn er also jemand errettet, setzt er diesen jemand, diese Person in seine Gemeinde, in seinen Leib. Das ist das Allererste. Das ist im ganzen Neuen Testament ist es so. Menschen werden errettet und dann kommen sie in die Gemeinde. Dort werden sie erst einmal eingesetzt. Und dort wird er sie eingefügt. Das ist dieser Bau, in dem nun das Haus Gottes wächst und gedeiht und wo jeder seinen Platz hat, wo Gott jeden einsetzen möchte, hinstellen möchte, wo der Herr Jesus Aufträge hat für jedes einzelne seiner Kinder. Also, wenn wir Großes sehen wollen, uns Großes wünschen, dann fängt es hier an. Das ist der allererste Schritt für mein Leben mit dem Herrn Jesus Christus, für meinen Dienst, dass ich mich einsetzen lasse, dort an die Stelle seines Leibes in der Ortsgemeinde, wo ich persönlich auch dann hingestellt werde. Dort lasse ich mich einsetzen, dort lasse ich mich hinstellen von ihm. Ich möchte euch es ganz offen sagen, es kann nichts Großes geschehen, wenn das Allererste, das Kleinste, das erste Schritt, wenn der fehlgeht, versteht ihr? Dann ist die Richtung schon ganz verkehrt. Aber wenn der Herr seine Werkzeuge sich bereitet, die er nachher für seinen Dienst auch gebrauchen möchte, dann macht er das auf diese Weise. Er nimmt sie und setzt sie in seinen Leib als seine Glieder ein und sagt, da, schau, da habe ich eine Aufgabe für dich. Seht ihr, wisst ihr, eure, kennt ihr eure Aufgabe? Was habt ihr für Aufgabe in dem Leib? Wo hat der Herr euch eingesetzt? Wo hat er euch hingestellt? Es macht damit alle seine Kinder. Das ist das, wo er beginnt. Da fängt eigentlich alles an. Das ist der Anfang, dass der Einzelne weiß, oh hier habe ich meinen Platz und hier habe ich auch meine Aufgabe. Der Herr setzt mich hier hin, er gibt mir meinen Auftrag, er stellt mich hier hin, hier habe ich meinen Platz. Und das macht der Herr heute mit jedem Einzelnen seiner Kinder. Also wenn ihr jetzt hier für euch hier sitzt und nun vom Herrn auch wünscht, gebraucht zu werden, dann ist das das Allererste, das, was der Herr euch eigentlich aufs Herz legen möchte. Ich möchte dich einsetzen in meinen Leib. Das ist gar nicht so einfach für ihn, weil wir ja auch unsere Wünsche und unsere Gedanken haben. Nicht? Wir haben auch Sachen, wo wir sagen, also das möchte ich so und das möchte ich jetzt ganz anders und hier habe ich nun meine eigene Vorstellungen und so möchte ich jetzt meinen Weg weiter auch gehen. Und dann ist es ganz oft so, dass der Herr uns gar nicht gebrauchen kann. Er kann uns nicht verwenden, weil wir das Grundlegende seines Anliegens gar nicht richtig respektieren. Ne? Wir sind nicht bereit, wirklich da ihm zu folgen. Man kann sich das nicht aussuchen. Ne? Das ist nicht etwas wie ein so ja, Warenlade, wo man hineingehen kann und ins Regal greifen kann und sagen kann, also hier ist das Angebot, ach ja, da greife ich mal zu und das nehme ich mit und das nehme ich mit. Der Herr ist wirklich Herr. Und er macht das mit all seinen Kindern auf der ganzen Erde in gleicher Weise. Er setzt sie in sein Leib an den Platz, wo er sie haben möchte und baut sie dort auf. Wenn ihr in den vergangenen Jahren nicht wachsen konntet, dann ist das genau der Grund. Weil er nie in der Lage war, euch an einem Ort zu gebrauchen, euch an einen Ort hinzustellen, wo ihr gesagt habt, da gehe ich hin, da lasse ich mich aufbauen, da bin ich mit dabei, da habe ich meinen Auftrag, da gehe ich weiter voran. Ne? Ganz viele Christen bleiben stehen, sie kommen gar nicht weiter, weil dieser Punkt, der klappt nicht. Ne? Sie sind da nicht wirklich in der Lage, dem Herrn zu folgen. Er hat dieses Anliegen, sie zu gebrauchen. Er möchte sie verwenden. Er hat für sie Aufgabe, er hat für sie Dienste, er hat für sie große Anliegen, aber sie sagen einfach ganz oft, es tut mir leid, kann ich nicht. Habe ich keine Zeit, habe ich keine Lust dazu. Mir sind andere Dinge wichtiger. Und wisst ihr, das ist dann der Punkt, wo wir uns selber im Wege stehen. Was macht dein Dienst, den du jetzt in der Gemeinde, wenn du einen hast, für den Herrn tust? Ist es ein ganz großes Anliegen? Hast du deinen Auftrag vor Augen, deine Einsetzung, deine Hinstellung, wo der Herr dich hingestellt hat? Ist das etwas, wo du persönlich große Freude hast, dich darin zu bewähren? Das ist das, wo wir, jeder Einzelne, ich muss das, also mich fragen, ich muss mir die Frage stellen, habe ich denn in meinem Dienst, den der Herr mir gegeben hat, überhaupt noch das Anliegen, was ich habe, sollte den Eifer, die Freude, die Liebe dazu, bin ich treu darin? Oder sage ich, ach, ob ich jetzt heute eine Predigt halte, ich muss das nicht mal neu vorbereiten. Ich habe schon über den 2. Timotheusbrief gepredigt. Ich habe Vorlage, ich kann die einfach nehmen, ich muss das mir gar nicht mal anschauen. Könnte ich machen, ich habe das schon. Ich habe wirklich über den 1. und 2. Timotheusbrief schon woanders gepredigt, in einer anderen Gemeinde, vor einigen Jahren, viele Jahre. könnte ich einfach rausziehen. Versteht ihr? Mein Anliege, wie ist mein Anliege von meinem Dienst, den ich vom Herrn bekommen habe, den er mir aufs Herz gelegt hat, wo er mich hingestellt hat? Brennt da mein Herz und sage ich, oh, da mache ich mir Gedanken darüber. Das ist etwas, wo ich weiter wachsen möchte. Oder bin ich schon ganz weit weg, woanders und möchte, was weiß ich, alles für Ziele vor Augen haben, aber bewähre mich nicht in diesem Kleinen, in dieser Sache, wo Treue so entscheidend ist. Mitbeten, mit auf Gottes Wort hören, zu der Bibelstunde, zu der Gebetsstunde kommen. Mit auch andere Besucher, wie der Onesiphorus es gemacht hat, auch in Bezug auf den Paulus im Gefängnis. Dieses sich gebrauchen lassen vom Herrn vor Ort, da wo gar nichts Großartiges vielleicht geschieht, sondern wo ganz im Stille der Einzelne seinen Weg mit dem Herrn geht, aber auf ihn schaut und ihm dient, ohne dass eine große Menschenmenge das sieht. Er weiß sich hingestellt und eingesetzt und geht da seinen Weg mit dem Herrn. Da ist mein Platz, da bin ich. Da hat der Herr mich hingestellt. Da gehe ich in Treue voran. Das ist der Weg, den der Herr wählt, um Kinder Gottes auch zu erziehen, um sie zu seinen Werkzeugen auch auszubilden. Und dann hat er ganz große Anliegen, die er uns eigentlich aufs Herz legen möchte. Die hat er dem Paulus aufs Herz gelegt und er hat ihm diesen Dienst auch aufs Herz gelegt. Und er beschreibt diesen Dienst hier auch. Zuallererst ist der Botschafter, der Verkündiger, der Herold, der das Evangelium verkündigt, uns beschrieben. Das Anliegen Jesu hat sich durch die Jahrtausende nie verändert. Im Alten Testament ist es das Evangelium gewesen, die gute Botschaft von dem Kommen des Erlösers, welches die Kinder Gottes bewegt hat, welches sie verkündigt habe. Und im Neuen Testament ist es genau dieselbe Botschaft. Aber jetzt ist der Erlöser gekommen, der Sohn Gottes ist Mensch geworden und er hat am Kreuz auf Golgatha sich hingegeben für Sünder. Dieses Evangelium, oh, das liegt dem Herrn Jesus Christus so sehr auf dem Herzen, dass er seine Kinder beruft, sie leitet und führt, es weiterzugeben. Hier beim Paulus in einer Art und Weise, dass er die ganze Zeit das getan hat. Das ist nochmal was ganz Besonderes. Aber in einer gewissen Weise, nicht in genau derselbe Weise, aber in einer gewissen Weise macht er das auch mit seinen Kindern allgemein, dass er sie als Zeugen von seinem Werk gebrauchen möchte. Das liegt dem Herrn Jesus Christus auf dem Herzen. Ich möchte, dass du von mir redest, von meinem Werk. Ein Botschafter bist und wie ein Herold des Ausrufs. Nun, das ist eine Botschaft, die nicht gerne heute gehört wird. Es ist eine Botschaft, die oft auch heute dadurch auffällt, weil in dieser Gesellschaft ein völlig verkehrtes Gottesbild herrscht und gar nicht begriffen ist, wer Gott ist und dass er zu fürchten ist, dass er jede einzelne Sünde bestraft, dass er das am Kreuz geoffenbart hat. Ja? Jede einzelne Sünde muss bestraft werden. Wenn der Herr Jesus Christus sich ein Volk erwerben wollte durch sein eigenes Werk, musste er die Strafe jeder einzelnen Sünde dieses seines Volkes, welches der Vater ihm gegeben hat, sühne. Gott macht nicht einfach die Augen zu und sagt, ach, das ist so ein netter Mensch, da blicke ich einfach drüber hinweg über seine Sünde. Ja. Und der darf dann einfach in den Himmel einkehren. Oh nein, der Weg in den Himmel führt über das Kreuz. Und nur die, die wirklich auch unter dem Kreuz stehe und allein auf ihn vertraue als ihren Erlöser und Heiland, werde wirklich auch in den Himmel gebracht werde und dort ankomme. Dieses Anliegen, welches der Herr Jesus Christus hat, es ist ein Anliegen für diese Botschaft, es ist ein Anliegen, wo er Leute gebraucht, die er in Verantwortung stellt und sendet. Der Apostel ist so jemand gewesen. Nun, ich habe schon erklärt, dass wir heute keine Apostel mehr haben. Aber was wir brauchen, ganz dringend brauchen, sind Leute, die sich senden lassen und Verantwortung bereit sind zu übernehmen, zu führen, zu leiten in einem Bereich, den der Herr ihnen gegeben hat. Ja? Also, dass in der Weise da auch jemand was in die Hand nimmt und sagt, also das ist mein Bereich, den der Herr mir gegeben hat, hier habe ich ja Verantwortung und hier gehe ich voran und nehme es auch in meine Hand. Führung ist etwas, was wirklich gar nicht so selbstverständlich ist. Verantwortung zu übernehmen, das ist etwas, was heute vielleicht auch manches Mal gar nicht mehr so richtig gemacht wird, nicht mehr so richtig gerne gemacht wird. Aber schon im Alten Testament kann die Deborah in ihrem Lied das sagen, dass es ein Wunder Gottes ist, ein Eingreifer Gottes, wenn auch Führer in einem Volk sind. Jetzt will ich es mal vorlesen. In Richter 5 steht es so. Dieses Lied Deborahs und des Baraks, welches sie gesungen haben, dass Führer anführten in Israel, dass sich das Volk willig zeigte, dafür preist den Herrn. Das ist nicht selbstverständlich. Also, das ist nicht etwas, was wir jetzt sagen könnten, das ist so leicht, das macht eigentlich jeder automatisch von den Kindern Gottes. Wenn jemand in der Gemeinde kommt, dann ist es ganz, ganz, ganz so selbstverständlich, dass er einen Verantwortungsbereich sich sucht, wo er mitarbeiten kann, mithelfen, mitleiten, mitführen kann, mit dem Herrn dienen kann. Es wäre wunderschön, dass, wenn es also so selbstverständlich wäre. Wenn ganz viele schreien würden bei der ganzen Aufgabe der Gemeinde, die da sind, oh ja, das mache ich, dafür bin ich verantwortlich, das darfst du in meine Hände legen. Ne? Das ist also etwas, wo der Herr ein Anliegen dafür hat. Manches Mal wird geschumpfe von Christen, dass sie sagen, es ist ganz schlecht, wenn Einzelne so viel machen. Aber ich möchte euch sagen, wenn man genau in die Gemeinde hineinschaut, dann merkt man ganz oft, dass wirklich nur ganz wenige bereit sind, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Und ganz viele einfach nur kommen und sich hinsetzen, aufstehen und wieder gehen. Und nicht wirklich sich darum kümmern, was gibt es eigentlich zu tun? Kann ich das in meine Hände nehmen? Kann ich hier Verantwortung übernehmen? Darf ich diesen Dienst tun? Das ist nicht etwas, wo man sagen könnte, also die Gemeinde auf der Erde kann sich gar nicht davor retten. Das sind so viele, die fortwährend fragen, was kann ich tun und wie kann ich also helfen? Sondern es ist eher andersrum, dass man dann, wenn es darum geht, einzelne Dinge zu erledigen, manches Mal also gar nicht so gut zurechtkommt. Dinge werden manchmal angefangen mit einem großen Eifer, aber dann hört dieser Eifer auch wieder schnell auf und man hat den Eindruck, ja, was ist jetzt mit diesem Anliegen? Ist da jemand, der verantwortlich ist in dieser Sache? Ist es wirklich so, dass er seinen Auftrag darin sieht und weiter da vorangeht? Das ist ein Anliegen des Herrn Jesus Christus. Verantwortung zu übernehmen. Aber nicht nur Verantwortung zu übernehmen, ist ein Anliegen des Herrn Jesus Christus und stellt den Dienst von dem Paulus dar, sondern jetzt kommt es noch, das Dritte, was er hier von sich aus sagt, Lehrer. Manchmal tun wir die Lehrer, die heute vom Herrn eingesetzt werden und in den Gemeinden auch dem Herrn dienen oder Reisedienste tun, richtig leid. Wisst ihr warum? Weil sie es ganz schwer haben. Sie haben es schwer, weil ganz viele Christen heute davon überzeugt sind, dass Lehre gar nicht so notwendig ist und so wichtig ist. Man muss etwas tun, man muss vorangehen. Also die Trinität, die Lehre, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, ist nicht wichtig. Oder die Lehre vom Heiligen Geist, die Lehre vom Sohn Gottes, die Lehre vom himmlischen Vater, was sie eigentlich vereint und wo sie sich unterscheiden in ihrem Werk, was sie tun, ist nicht wichtig. Das ist der Grund, warum wir heute so ein großes Durcheinander haben. Wisst ihr? Dass ganz viele sagen, das ist doch nicht wichtig. Und wichtig ist, dass wir vorangehen. Ne? Was tun? Was erleben? Nun, der Herr Jesus hat das Anliegen, sein Wort zu lehren. Und er sucht Lehrer. Er möchte Lehrer erziehen. Er möchte sie anleiten, das Wort Gottes zu lehren. Wie viele, die hier jetzt sitzen, könnte er dazu gebrauchen? Und ich meine das jetzt nicht einmal in diesem öffentlichen Dienst, wo Brüder ganz allein ihn tun sollen, diesen Dienst, sondern wie viele auch mit von den Schwestern könnte er gebrauchen, wie Brüder, wenn es darum geht, dass er das Anliegen hätte, setzt du dich doch mal mit dieser Person hin und lies mit ihr in der Bibel. Und erklär ihr, was da steht. Denn das ist sein Anliegen. Er möchte andere Menschen unterweisen, dass sie das Wort Gottes verstehen können. In der vergangenen Woche saß ich mit jemandem zusammen. Die Person hat die ganze Bibel gelesen und hat sie gar nicht verstanden. Und war eher entfremdet. Nun, sie hat bei sich in der Kirchengemeinde, wo sie ist, auch wahrscheinlich jetzt nicht groß gefragt nach Hilfe. Aber wer ist von uns in der Lage, wer hat dieses Anliegen von uns bekommen, denen Menschen, die uns nahe sind, die uns auf dem Herzen liegen, die Bibel nahe zu bringen, das Wort Gottes weiterzugeben, sie anzuleiten, gewisse Dinge zu verstehen, die für sie und ihr Leben ganz wichtig ist. Wer sieht es überhaupt als eine Aufgabe, mit der Bibel unter der Hand zu Menschen zu gehen und ihnen zu sagen, lass uns doch mal miteinander die Bibel aufschlagen und gemeinsam darin lesen? Das ist etwas, was dem Herrn ein Anliegen ist, wo er ganz arg auf dem Herzen liegen hat, wozu er den Paulus extra auch ausgebildet hat. Und ich weiß, dass dieser Lehrdienst, so wie er ihn getan hat, nicht jeder tun kann, nicht jeder ist ein Lehrer. Aber jeder kann das, was er für sich in der stillen Zeit gelesen hat und gelernt hat, weitergeben. Versteht ihr? Also, was ihr lest morgens für euch in der Bibel oder mittags oder abends, wenn ihr eure stille Zeit macht, habt ihr es schon einfach mal auch anderen weitergegeben? Hat der Herr euch dazu auch gebrauchen können? Das ist sein Anliegen. Wir lernen nicht nur für uns, sondern wir lernen eigentlich für andere auch, dass wir für sie ein Segen sein können. Und die Verwirrung da draußen ist riesengroß. Man kann heute den Menschen alles vorsetzen, man kann ihnen fast alles sagen über Gott und sie glauben es, weil sie die Bibel gar nicht kennen. Und da ist ein Kind Gottes gefragt, Stellung zu beziehen. Ist oft ganz schwierig heute, nicht? Also als Lehrer, da wird man dann auch oft in die Ecke gestellt. Ach, das ist ja unmöglich, was du da sagst. Ne? Das möchte ich gar nicht hören. Das kann schon sein, aber dem Herrn ist es ein Anliegen. Jetzt möchte ich euch noch was über die Zielgruppe sagen, die der Herr erreichen möchte. Also diese Zielgruppe hat er dem Paulus auch aufs Herz gelegt. Der Paulus sagt es auch ganz klar, was er für Zielgruppe hatte. Er spricht von den Heiden. Das sind alle nicht Juden quasi gewesen. Das waren die Heiden. Und jetzt können wir uns da wirklich so vorstellen, alle, also unterschiedliche Götzendiener. Und in der Apostelgeschichte können wir das ja dann auch nachlesen, was für Götze sie hatte. Groß ist die Diana von Ephesus. Also das waren die Leute, die der Paulus aufgesucht hat. Die Leute, für die ihn der Herr ausgesandt hat. Heute heißen die Götze anders, aber es sind immer noch Götze. Heute, wie damals, gibt es Menschen, die Philosophen sind. Die griechische Philosophie hatte ja zu der Zeit immer noch so eine Konjunktur. Und heute gibt es auch ganz viele, die für sich selbst ein Philosoph sind. Sie tun ihre eigene Glaubensinhalte also für sich sammeln und dann tun sie oft in jeden einzelnen Baukasten dieser Welt hineingreifen und nehmen ein kleines Stück raus und bauen sich dann ihren eigenen Glaube zusammen. Das ist dann wirklich nicht leicht, mit solchen Menschen zu sprechen, weil sie von überall her beeinflusst sind und ihre Gedanken dann ganz durcheinander sind. Solche Menschen möchte der Herr erreichen. Menschen, die Götze anbeten, Menschen, die ihre eigene Gedanken haben und sich gar nicht großartig sowas sagen lassen wollen. Das hat der Paulus immer wieder erlebt, wenn er in die Städte hineinkam und dann auch oft Widerstand erfahren hat. Das ist unsere Zielgruppe heute. Das müssen wir uns immer wieder auch vom Herrn sagen lassen, diese oft so kaputte Menschen, die so in ihrer Herzen zerstört sind, die nicht mehr richtig leben können, die alles durcheinander gebracht haben, die heute sagen, also ich bin ja gar kein Mann, ich bin eine Frau, nicht? Also ihr eigenes Geschlecht im Grunde genommen verleugnen, welches sie von Gott bekommen haben. Ja? Solche Menschen, die sind dem Herrn ein Anliegen. Und es ist für uns nicht sinnvoll und gut und richtig, wenn wir nur von oben auf sie herabschauen und sagen, wie schrecklich sind diese Menschen und wie sehr haben sie sich auch verfehlt in ihrem Leben und in ihrem Denken und in ihrem Tun, sondern dass wir sagen, gerade für diese Menschen sollte ich ein Zeugnis sein. Gerade für diese Menschen sollte ich eigentlich ein Zeuge von dem Herrn Jesus Christus sein. Das ist das Anliegen des Herrn, welches er auch hat, die Zielgruppen Jesu. So, jetzt muss ich aber einen Schritt noch weitergehen. Die Aufgabe von dem Paulus haben wir uns ein bisschen betrachtet. Nun werden wir aber auch von seinen Leiden unterrichtet. Und darüber möchte ich auch ein klein wenig noch etwas sagen. Also seine Leiden. In Vers 12 sagt uns der Paulus Folgendes. Nachdem er seinen Dienst auch nochmal beschrieben hat, sagt er, aus diesem Grund, und damit meint er nun auch, weil Gott ihn zu diesen Aufgaben bestellt hat und eingesetzt hat, aus diesem Grund erleide ich dies auch. Wisst ihr, was hinter diesem kleinen Satz steht? Ein Ja steht da. Also, ja, ich nehme diese Leiden an. Der Paulus sagt, im 8. Vers einmal in folgender Weise es, und da spricht er von sich und seiner Gefangenschaft. Er erklärt Folgendes: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses, sagt er zum Timotheus, von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin. Und er damit meint er, er war nun nicht Rom, sondern er meint den Herrn selbst. Im Philemonbrief kann er das genauso auch sagen und auf den Punkt bringen. Im Philemonbrief heißt es: Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Seine Leiden nimmt er an, die der Herr ihm auch auferlegt hat. Es sind Leiden, die er im Dienst für den Herrn Jesus Christus auch erfährt. Ich möchte mal ganz bewusst ein klein bisschen weiter noch fassen. Nicht nur die Leiden, die ich im Dienst für den Herrn Jesus Christus erfahre, möchte ich hier mal in die Mitte stellen, sondern ich möchte mal die ganzen Leiden, die wir in unserem Leben erfahren, so vor uns hinstellen. Unsere Leiden. Jetzt, die wir im Augenblick erleiden, die wir schon erlitten haben und vielleicht auch Leiden, die noch vor uns liegen. Und ich möchte uns einmal die Frage stellen, die Frage muss ich mir natürlich auch stellen: Bin ich eigentlich bereit, das anzunehmen, was der Herr in mein Leben hineingelassen hat? Also was er an Schwerem in mein Leben hineingelassen hat, an Lasten. Kann ich auch sagen, ich bin ein Gefangener Jesu? Oder geht es mir eher so, da sind wir alle miteinander Weltmeister drin, an dem Abschütteln von Lasten, ne? So quasi, dass wir sagen: Herr, das ist etwas, was ich gar nicht mag, nimm es weg von mir. Uns allen geht es so, dass wir Dinge in unserem Leben haben, von denen wir eigentlich uns wünschten: Herr, nimm sie weg von mir. Ich möchte sie nicht haben, ich möchte nicht damit leben, ich möchte es ganz anders haben. Deswegen ist das eine Lektion, die wir zu lernen haben. Meine Leiden sind Leiden, die der Herr ganz bewusst in mein Leben hineingelegt hat. Sie sind mir geschenkt worden aus seiner Gnade. Wisst ihr, wo das steht? Das sagt der Paulus mal im Philipperbrief, im 1. Kapitel, im 29. Vers. Da sagt er: Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Gnade. Wie geht es uns doch allen so, wenn etwas mal nicht so läuft, wenn wir selber durcheinander sind, unsere Herzen irgendwo auch in Not sind, dass wir ganz unzufrieden sind? Wir können nicht damit umgehen. Wir haben noch nicht gelernt, schwere Zeiten genauso aus Gottes Hand zu nehmen, wie die Zeiten, wo für uns schön sind, wo wir auch jeden einzelnen Augenblick genießen. Und doch müssen wir es lernen, weil wir sonst nicht zufrieden sein können in unserem Leben. Denn es gibt immer etwas, was zwickt an unserem Leib oder auch in unserer Seele. Es gibt immer etwas, mit dem wir nicht zufrieden sein können. Es gibt immer etwas, was uns aufregen kann und oft vom Feind gebraucht wird, um uns ganz durcheinander zu bringen. Dass wir dann sagen: Mir kann es doch gar nicht so schlecht gehen, wenn ich also mit dem Herrn lebe. Das ist doch unmöglich, ne?
So weit kann ein Christ kommen, dass er sagt, Leid hat bei mir gar nichts zu suchen. Das ist doch so, das darf gar nicht sein. Und der Paulus sagt, also ich bin ein Gefangener des Herrn. Ich weiß, warum ich leide. Es ist etwas, was mit zu meinem Leben dazugehört. Und seine Leiden, das waren schwere Leiden. Er hatte eine Einschränkung in seiner Freiheit, die wir noch nie bisher so erfahren haben, weil ich glaube, niemand von uns hat diese Gefängniszeit, wie der Paulus sie erlebt hat, damals persönlich schon mal erlebt. Totale Einschränkung der Freiheit. Und jetzt den Tod vor Auge, die Heimkehr für ihn natürlich auch, aber trotzdem den Tod vor Auge zu sehen, das hatte er. Und wusste, dass er also ganz seine Freiheit genommen bekommen hat. Aber so spricht er nicht. Wenn man den 2. Timotheusbrief liest, liest man nicht einen Brief, wo jemand mit einem redet, der nur auf sich blickt und sagt, mir geht es so schlecht. Sondern da ist jemand, der auf den Herrn blickt und sein Werk weiter tut. Der sagt, ich bin ein Verkündiger, dazu hat der Herr mich eingesetzt, ich bin ein Apostel, ich bin ein Lehrer. Wo möge der Herr uns helfen, dass wir das auch tun? Dass wir nicht unsere Zeit damit verschwenden, uns selber zu bemitleiden, sondern vorangehe. Der Herr hat so viele Einsätze noch für uns, wo er uns auch gebrauchen möchte. Ein Leid, was hier der Paulus auch erlebt hat und was er erfahren musste, war, dass die Geschwister sich von ihm auch abgewandt haben. Und es steht hier, Vers 15, du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind. Es ist wirklich schlimm, wenn die Welt sich von uns abwendet und wir leiden manchmal ganz arg darunter. Aber wenn sich Kinder Gottes von uns abwenden, das ist noch viel schlimmer. Und der Paulus ist nicht hier jemand gewesen, der einfach lauter Fehler gemacht hat, sodass jetzt also die Geschwister in Asia von sich aus sagen mussten, also dieser Paulus, der ist uns ein Dorn im Auge. Der hat den Herrn verunehrt. Der lebt in Sünde. Der tut schreckliche Dinge. Wir können eigentlich nichts anderes tun, als wir müssen ihn unbedingt auch schneiden. Das war ja nicht der Fall. Sie waren es, die selbst hier auch ihn um seiner Ausrichtung, Lehre willen, aber jetzt auch, weil er im Gefängnis auch saß, gar nicht mehr so sehr mochte. Schwierig, das ist so schwierig, wenn Christen untereinander nicht in Liebe umgehen können und sich gegenseitig aus dem Weg gehen. Das ist nicht gut. Und das muss man manchmal aber auch erleiden. Und auch hier nicht sich dann hinsetzen und sagen, ach, wie schrecklich ist das, ach, dieses Durcheinander, dieser Zwiespalt, da Gruppe, ich mache jetzt nichts mehr, ich höre auf. So machen es manche. Die sagen dann, also dieses ganze Durcheinander, das veranlasst mich dazu, nicht mehr mich da auch hineinzugeben in den Dienst, in die Gemeinde und mich von ihr brauchen zu lassen. Macht der Paulus nicht? Macht der Paulus nicht. Es sind Schwierigkeiten da, ja. Geschwister haben ihn verlassen. So sagt er das ja. Ne? Du weißt ja, dass sie sich von mir alle abgewandt haben, die in Asia sind. Ne? Aber das hindert ihn nicht weiter, am Herrn zu dienen. Seine Leiden, er hat sie angenommen. Er kann damit umgehen, mit Gottes Hilfe weiter dem Herrn dienen. Möge der Herr uns helfen, dass wir das auch tun können. Jetzt schauen wir ganz kurz noch hin, wie er auch getröstet wurde. Er wurde nämlich wirklich getröstet und seine Tröstung hatte etwas damit zu tun, sein Trost hatte etwas damit zu tun, dass er fest gegründet war und dass er wirklich auch wusste, an wen er glaubte. Das sagt er uns in Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Gottes Erkenntnis ist der beste Trost, den wir auch haben können. Also, wenn jemand in einer Burg sich befindet, die so dicke Wände hat, dass sie uneindringlich ist, der Feind kann sie nicht überrennen. Weder die Mauern noch die Tore dieser Burg können auch eingenommen werden. Aber wenn wir nun diesen Mensch, diese Person, die in dieser Burg sich befindet, sehen, wie er also ängstlich und verzweifelt auf dem Boden liegt und sich wälzt und sagt, ich gehe verloren, der Feind kommt und er greift mich an und ich weiß gar nicht, wie ich mich selber auch dagegen wehren soll. Was würden wir ihm sagen? Wir würden ihm sagen, ja, siehst du gar nicht, dass du in dieser Burg bist, dass die Mauern dieser Burg unüberwindlich sind, die Tore, da kann niemand einbrechen, du bist sicher und geborgen. Warum siehst du das nicht? So muss der Herr manchmal zu uns sagen, warum siehst du eigentlich gar nicht, wer ich bin? Warum verhältst du dich wie jemand, der also ganz leicht anzugreifen ist, der keinen Erlöser hat und keinen Hirten hat, niemand, der sich um ihn kümmert, während ich zu dir fortwährend sage, ich bin deine Zuflucht, ich bin dein Fels, ich bin deine Burg. Und du bist als Kind Gottes in mir geborgen, aber du nimmst es gar nicht wahr. Gottes Erkenntnis ist der beste Trost. Mangelnde Erkenntnis von Gott und seiner Größe, seiner Macht und seiner Stärke, seiner Souveränität, seiner Kraft und seiner Allmacht, die sind der Grund dafür, dass wir uns oft verhalten wie der Mann in der Burg. Wir wälzen uns, wir sind verzweifelt, wir sind so arg am Leiden und müssten das gar nicht. Würden wir nur auf den Herrn schauen, würden wir nur ihn besser kennenlernen, dann würden wir auch seinen Trost sehen und wahrnehmen. Und wir würden diese ganzen Worte immer wieder hören, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Wie schwer hat der Herr es uns zu trösten? Das Problem sind nicht unsere Schwierigkeiten, in denen wir uns befinden, die Kämpfe, in die wir hineingestellt sind, die Pfeile, die auch fliegen und uns vielleicht auch versuchen anzugreifen. Das eigentliche Problem ist, dass wir gar nicht erkennen, wer er ist und was er für uns sein will. Der Herr Jesus Christus und der himmlische Vater und der Heilige Geist, der dreieinige Gott. Weil wir in einer Generation von Christen leben, die Gottes Erkenntnis nicht mehr als wichtig erachtet. Das ist der Grund, warum wir so leicht angreifbar sind, warum der Feind uns so leicht aus der Bahn werfen kann. Aber wenn wir Gottes Erkenntnis haben wie ein Hiob, dann können wir, wenngleich er auch in manche Bereiche eben Schwierigkeiten hatte, können wir dann doch sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er kannte seinen Herrn, wenn wir ihn nur so kennen würden, wie der Hiob ihn kannte. Ja, da möchte der Herr uns eigentlich ermutigen, dass wir das auch sagen können, ich weiß, an wen ich glaube. Was weißt du über den himmlischen Vater? Was weißt du über den Herrn Jesus Christus? Was weißt du über den Heiligen Geist? Was weißt du über die Bibel? Das ist dein Trost. So viel Trost, könnte jetzt jemand sagen. Ja, das ist unser Trost. Im Römer 15, Vers 4 steht es genauso beschrieben. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, Altes Testament, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. So viel Trost ist da für uns. So viel Trost. Wir haben keinen Grund, trostlos zu sein. Kinder Gottes sind die allerletzte, die auf dieser Welt hoffnungslos sein sollte. Die also verzweifelt sein sollte. Wenn die Welt verzweifelt ist, wenn die Welt also gar keine Hoffnung hat, ist das verständlich, weil sie ja gar nicht den Herrn vor Auge habe und was er tut und wie er kommt und sein Reich baut und wie alles auch zu seinem Ziel führt. Aber Kinder Gottes, wenn Kinder Gottes in dieser Welt leben und sich nur beklagen und nur also Mühe habe, dann ist das etwas, wo sie den Trost, den sie in dem Herrn Jesus Christus bekommen habe, ganz vergessen habe. Thomas hat in der letzten Woche dieses Lied des Liederdichters Frank hieß er, gell, oder vom 30-jährigen Krieg auch uns vorgestellt und uns singen lassen. Was für ein schönes Lied. Da ist jemand, der getröstet ist. Mitten im Krieg. Wir haben hier keinen Krieg. Und trotzdem hat man manchmal den Eindruck, dass wir ängstlicher sind wie manche Christen, die eben im Krieg auch gelebt haben und Schreckliches erfahren haben. Der Herr vermag uns zu trösten und der Herr vermag uns auch zu bewahren. Das steht ja in diesem Vers, in diesem Abschnitt ja auch da. Ich vertraue, sagt er, ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren. Er vermag mich zu bewahren, er vermag sein Wort zu bewahren, er vermag auch seine Kinder zu bewahren. Er ist dazu in der Lage, mich zu bewahren, bis zu jedem Tag, wo ich auch bei ihm einkehre und dann auch bei ihm sein werde. Er bewahrt mich. Wenn jemand über ein Seil geht, könnt ihr euch das mal so also vorstellen, ein Hochseilartist. Wir sind keine Hochseilartisten, aber trotzdem stellen wir uns das mal vor. Und er fühlt sich bewahrt. Dann kann er über eine relativ kleine Fläche relativ sicher gehen. Es ist ja immer noch ein Hochseilartist und das Seil, das ist ja nicht arg breit. Aber er fühlt sich bewahrt. Und er geht auf diesem Seil sicher auf seinem Weg voran. Nun, wir sind keine Hochseilartisten. Unser Weg ist ein vom Herrn gebahnter Weg. Er verlangt von uns keine Kunststücke. Aber was er wirklich auch immer wieder in seinem Wort ja auch uns zuruft, vertraue mir. Vertraue mir. Das ist was er fortwährend sagt. Vertraue mir. Ich bewahre dich, vertraue mir. Und dazu möchte er uns heute Morgen eigentlich auch einladen, dass wir ihn als den sehen, dem er absolut vertrauen kann, egal was für Umstände es auch sind, in denen wir leben. Ich bin gleich am Ende angekommen. Das Letzte, was wir hier als Trost sehen, ist die Gemeinde, die den Paulus tröstet, in Form eines Gliedes von der Gemeinde, den Onesiphorus. Der Paulus sagt, also er hat mich besucht, ne? Also er hat mich erquickt, er hat sich meiner Kette nicht geschämt. Den Trost der Gemeinde, ihn zu erleben, das ist etwas, was der Herr wirklich auch einem Kind Gottes groß macht über die Jahre und Jahrzehnte hinweg der Nachfolge. Was von Trost ist es, Gebetsanliege austauschen zu können. Ne? Also, und so wisst ihr, das war für uns, Erika und mich jetzt bei der Beerdigung, so ein großer Trost. Die Gemeinde steht im Gebet hinter uns und wir haben das so erfahren dürfen. Was für ein Segen ist es doch, mit einer Gemeinde verbunden zu sein und diesen Trost der Gemeinde zu haben. Es ist also etwas so Köstliches, so Wunderbares. Da kommt jemand und er besucht mich im Gefängnis. Das hat der Paulus mit dem Onesiphorus genauso erlebt. Gemeinde ist schön. Gemeinde ist herrlich, weil sie der Leib Christi ist. Gemeinde ist gesegnet, weil der Herr sein Segen auf diese, ja, sein Leib gelegt hat. Und die Gemeinde ist ein wunderbarer Trost. Auch jetzt mal diese große weltweite Gemeinde. Wir haben in unserem Liederbuch Lieder von Kindern Gottes aus der Gemeinde der Vergangenheit. Wie können wir dankbar sein, dass wir diese Lieder haben, wenn wir nur auf diese Lieder angewiesen wären, die heute gedichtet wären. Das wäre doch zum großen Teil ein Problem. Von daher, wisst ihr, ist das ein Schatz, ist das etwas ganz Gesegnetes, ein Teil dieser Gemeinde sein zu dürfen. So viel Trost, die Bücher, die wir haben dürfen, die Biografien von den Gotteskindern, was für ein Trost. Aber auch vor Ort die Gemeinschaft, das Wissen darum, da ist jemand, der betet für mich. Ich habe gestern in einer Botschaft das also als etwas auch mitbekommen, was ich kurz noch weitergeben möchte. Jemand, der über 30 Jahre lang immer wieder kleine Nachrichten bekommen hat und die waren manchmal über Jahre hinweg verteilt, wo fortwährend derjenige, der ihm die Nachrichten gebracht hat, gesagt hat, ich bete für dich. Jemand, der also ganz am Anfang mit dieser Person in Berührung stand und diese Person war jemand, der Herr hat es ihm aufs Herz gelegt, für diese andere Person zu beten. Und so hat er ihn über Jahrzehnte hinweg im Gebet begleitet und immer wieder ihm das auch zukommen lassen. Ich bete weiter für dich. Was für ein Segen. Und was für ein Elend, wenn wir unser Leid nur mit Menschen aus dieser Welt teilen müssen. Wenn wir es nicht haben, diesen Trost. Wenn wir nicht den Segen dieser Gemeinschaft kennen. Diese Welt, wo will sie denn hingehen mit ihrem Elend? Überall, wo sie kommt und auch dann zu anderen gelangt, die auch elend sind, sie bekommen keinen Trost. Aber in der Gemeinschaft der Kinder Gottes gibt es Trost. Da kann man sich gegenseitig aufbauen, stärken und ermutigen. Und diesen Trost erfährt der Paulus auch. Also, jetzt haben wir so ein Anliegen auch mitbekommen, welches der Herr hat und ihm dem Salam Paulus mitgegeben. Und der Paulus hat es in seinem Dienst dann auch verwirklicht als Verkündiger, als Apostel, als Lehrer, auch als jemand, der um Jesu Wille für ihn auch leiden konnte und der den Trost Gottes 2. Korinther 1 erfahren hat, denn das war etwas, was er auch beschrieben hat. Gott tröstet mich. Gott ist derjenige, der mich in meinem Leid tröstet, der Gott allen Trostes. Nun möchte ich am Schluss mit uns noch gemeinsam still werden und beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns zeigst, was deine Anliegen sind und dass du gerne uns gebrauchen möchtest, uns hinstellen möchtest und uns einsetzen möchtest. Vergib uns, Herr, dass wir ganz oft Nein sagen. Vergib uns unsere Untreue in diesen kleinen Diensten, die du uns gegeben hast, wo wir auch immer wieder versage. Hilf uns, Herr, auch im Leiden, wo wir leidensscheu doch sind und auch beim kleinsten Anflug eines Schmerzes und eines Leides nur das eine denke, wir wollen, dass es geht, dass es wieder verschwindet. O Herr, du bist der, der uns tröstet, der unser Fundament ist, der Fels unseres Heils. Hilf uns noch viel, viel besser, dich kennenzulernen und dadurch noch viel stabiler zu werden und dadurch auch ein Trost noch für andere sein zu können. Amen.